Als wird allen anbefohlen, dass sie am besagten 14. Morgens auf dem Römerberg erscheinen und die gewöhnliche Huldigungspflicht ablegen.
Gude!
Ein Gude!
Robert! Robert, lass mich!
Was ist denn heute wieder los auf der ganzen Front?
In der Zeit haben sie noch nicht Räume top gebaut.
Ein Gude!
Gude! Hi, grüß dich!
Frische Äpfel! Madame, ein Böhmische für Sie! Äpfel! Frische Äpfel!
Ein Motzverkehr heute!
Du hast grad die Suppe.
Hier, mach's gut. Schluss noch mal Schluss, der.
Oh, mach's gut. Viel Spaß.
Demnach der allerdurchlauchtigste, großmächtigste und unüberwindlichste Fürst und Herr.
Ach, Alex, alter Schmeichler, jetzt machst du mir aber die Kippen voll. Komm, der Name reicht, wir sind doch unter uns.
Ja, dass du dich davon angesprochen fühlst, du allerdurchlauchtigster Größenwahn, Senige, das war mir doch wieder klar.
Ja, okay, ich hätte es wissen müssen, so nett bist du ja selten zu mir.
Ach ja, keiner hat so schwer wie du, gell? Allenfalls die Juristen vielleicht. Ha, was ein Zufall, dass du auch gleich beides bist auf einmal. Egal, Felix, würdest du dich trotzdem gnädigst dazu in der Lage sehen, uns eine kurze Begrüßung zuteilwerden zu lassen?
Ja, ach, wer soll dir denn was abschlagen, mein Gutster? Also, dir und euch da draußen ein herzliches Willkommen zurück bei History,
dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser.
Und ich bin Felix Burkhardt. Etwas Zeit ist ins Land gegangen, seitdem ihr das letzte Mal von uns gehört habt, aber heute kommen wir im Kurzformat zu euch zurück. Willkommen also zu einem neuen History-Häppsche. Here we go.
Ich freue mich und muss dich leider trotzdem enttäuschen, dass du mit diesem doch eher schwülstigen Ehrentitel also wohl nicht gemeint warst jetzt. Das tut mir leid.
Ich kann es verkraften.
Ja,
es ist in
ja,
Ordnung.
Es tut mir wirklich leid.
Es ist ja auch sehr viel Schleimerei, ne? Also, aber wir müssen dann ja doch klären, wer die zweifelhafte Freude hatte, so bezeichnet zu werden.
Ja, wenn es du schon nicht warst, wer soll es sonst gewesen sein? In diesem konkreten Fall war es nämlich Josef II. Von Habsburg-Lothringen, der allerdings nicht nur über Österreich herrschte, im Gegensatz zu dir, sondern ab 1765 auch römisch-deutscher Kaiser war. Und mit ihm, seinen Vorgängern und Nachfolgern, wollen wir uns heute ein bisschen genauer befassen. Um genau zu sein, nicht so sehr mit den Herren selbst, sondern mit der Stadt, an der über Jahrhunderte keiner von ihnen vorbeikam, wenn sie es ganz an die Spitze des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation schaffen wollten. Wir sprechen heute also über die Wahl, Krönung und Huldigung der römisch-deutschen Herrscher in unserer hessischen Kaiserstadt Frankfurt. Das heißt, unsere heutige Folge, die, ja, wie soll ich sagen, schließt auch so ein bisschen an eine der letzten Folgen.
So ist es. Und ich dachte, dieses Jahr gibt es nur einen neuen Fußballweltmeister.
Ja, da wird auch jemand gekrönt. Das stimmt wohl. Im Gegensatz zur WM hatten ein paar Deutsche bei diesem Titel des römisch-deutschen Kaisers allerdings ein bisschen mehr mitzureden als vielleicht bei der Fußballweltmeisterschaft.
Aua. Ach, Frankfurt, du goldige Stadt im Herzen von Europa. Es ist ja doch immer wieder bemerkenswert, wie sehr die Welt über die Jahrhunderte an den Main geblickt hat.
Das kannst du aber laut sagen, mein Lieber. Frankfurt spielte ja in der hessischen und auch nicht zuletzt der deutschen Geschichte immer wieder eine sehr bedeutende Rolle. Und viele haben sicher auch eine grobe Idee davon, dass sie mit den römisch-deutschen Kaisern in Verbindung stand. Wie diese Verbindung aber genau aussah, das wollen wir uns doch heute einmal ein wenig genauer ansehen, denn ziemlich genau vor 234 Jahren, am 14. Juli 1792, fand die letzte Krönung eines Kaisers in Frankfurt statt. Franz II. Bekam den Job und sollte ihn ab dieser Zeit 14 Jahre ausüben, ehe 1806 das Heilige Römische Reich unterging und somit auch solche Zeremonien gegenstandslos wurden.
Ein paar Begriffe sollten wir vielleicht gleich mal sortieren. Es geht um Wahlen, um Krönungen, es geht um Titel. Was genau geschah denn eigentlich in Frankfurt? Ab wann und wieso?
Ja, zunächst bietet sich sicher einmal der Blick auf den Ort selbst an. Es gab zwar schon vor der Frankfurter Zeit Wahlen und Krönungen von Königen und Kaisern auf deutschem Boden. Die Festlegung auf einen permanenten Ort für diese Vorgänge hatte allerdings mehrere klare Vorteile. Da wäre zunächst einmal die geografische Lage. Wir erinnern uns also an unsere Folge zum Reichskammergericht in Wetzlar, wo auch schon ein entscheidender Faktor für die Standortwahl gewesen war, dass man die hessischen Lande aus den meisten Ecken des Heiligen Römischen Reiches zumindest einigermaßen gut erreichen konnte. An Hessen führt kein Weg vorbei, das war auch schon früher so.
So ist es. Wenn wir uns an die Reichskammergerichtsfolge erinnern, gab es ja des lieben Friedenswillen im Reich durchaus das Bedürfnis, die Machtinteressen der zahlreichen großen und kleineren Herrscher auszugleichen. Die Habsburger, die ja über mehrere Jahrhunderte beinahe ununterbrochen die deutschen Kaiser stellten, mussten je nach politischer Großwetterlage durchaus immer mal Zugeständnisse an die anderen Monarchen machen. Manchmal auch entgegen den eigenen Interessen.
Ja, Interessen oder vielmehr auch Machtinteressen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort auch im Kontext der Standortwahl der Kaiserkrönungen. Frankfurt war, wie treue History-HörerInnen wissen, Reichsstadt. Wohlgemerkt nicht freie Reichsstadt. Sie war also Reichsstadt bis 1806. Ab 1815 war sie dann freie Stadt, aber sie war niemals beides gleichzeitig, weil das geht nicht. Das nur als kleiner Nebenkommentar.
Ein Learning.
Und als solche, also als Reichsstadt, war sie nicht den Launen eines Herrschers, sondern nur sich selbst, beziehungsweise eben direkt dem Kaiser unterworfen. Es bestand darüber hinaus schon eine recht gut ausgeprägte Infrastruktur, die den Ort gegenüber anderen vergleichbaren Städten vorzugswürdig machte. Und dann darf man auch die Interessen eines gewissen Karl des Vierten nicht vergessen.
Seines Zeichens König von Böhmen und eben auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.
Ganz genau. Der sich nämlich 1356 anschickte, die bis dahin nur sehr rudimentär geregelte Wahl der Herrscher des Reiches neu zu regeln. Vielleicht ein Halbsatz dazu. Vorher wurden nämlich die römisch-deutschen Könige zumeist in Aachen gewählt und gekrönt. Zum Kaiser wurden diese dann aber in keiner geringeren Weltstadt als Rom gekrönt. Vom Papst wohlgemerkt.
Also sehr, sehr südliches Südhessen.
Ja, das ist sehr südliches Südhessen, das kann man so sagen. Vielleicht hilft das aber so ein bisschen einzuordnen, weshalb es so besonders ist, dass hier nun stattdessen Kaiserkrönungen in Frankfurt am Main stattfinden sollten. Frankfurt kam Karl dem Vierten aber auch deshalb zu Pass, weil er damit insbesondere den damals sehr mächtigen rheinischen Erzbischöfen einen ordentlichen Stich versetzte. Man mag darüber spekulieren, ob er das ganze Prozedere nicht vielleicht am liebsten bei sich zu Hause in Prag gehabt hätte. Das wäre aber wohl nicht wirklich durchzusetzen gewesen. Frankfurt wurde also, ja, als ein, ja, von allen Seiten akzeptierter Kompromiss gewertet.
Aber nicht nur der Ort der Wahl und Krönung des römisch-deutschen Kaisers wurde von Karl dem Vierten neu geregelt. Der Ablauf des ganzen Vorgangs zwischen dem Tode des bisherigen Herrschers und dem Antritt des Neuen wurden zum Glück endlich verbindlich, man könnte auch sagen fast juristisch geklärt.
Ja.
Wie schön.
Ihr könnt euch alle denken, was das bedeutet.
Darf ich bitten?
Und damit herzlich willkommen zu einer heutigen Mini-Ausgabe von Rechtsgeschichte mit Burkhard.
Wir wollen es heute ein bisschen kürzer halten, weil wir im Häppsche-Format sind. Die genaue Prozedur war äußerst komplex, bot viel Platz für Besonderheiten, war äußerst kostspielig und in der Theorie zwar frei von Korruption, tatsächlich aber von viel Einflussnahme geprägt. Insofern der ganz klare Disclaimer, der ganze Vorgang wird hier nicht umfassend dargestellt, sondern die wichtigen Orte in Frankfurt sollen ein bisschen abgegangen werden. Ein wichtiges Stichwort darf aber auf jeden Fall in unserem heutigen Kontext nicht fehlen: die Goldene Bulle. Schon besagter Kaiser Karl IV. Legte in dieser fest, wie ein neuer Kaiser zu erwählen und zu krönen war, damit dieser Prozess eben nicht immer wieder neu verhandelt werden musste. Und tatsächlich hatte er dem Wesen nach über mehrere Jahrhunderte Bestand, eben bis zum Ende des sogenannten Alten Reiches im Jahr 1806.
Eine der Besonderheiten am Heiligen Römischen Reich war ja nun, dass die Kaiserwürde nicht einfach im Erbgang weitergegeben wurde, sondern nach dem Tod des bisherigen Inhabers ein neuer gewählt wurde. Die Kaiser leiteten ihre Macht also von Gott, aber tatsächlich auch erheblich von den Kurfürsten ab. Wie lief das in der Frankfurter Zeit denn ab, Felix?
Obwohl es eigentlich schon seit dem 14. Jahrhundert so vorgesehen war, etablierte sich Frankfurt ab 1562 fest als Wahl- und Krönungsort. Besonders beim Stichwort Wahl klingeln einem natürlich bei Kaisern irgendwie die Ohren, deshalb auch hier ein kleiner Exkurs. Das Wahlkollegium bestand aus 7, später 9 stimmberechtigten Kurfürsten. 3 kirchliche Kurfürsten, also der Erzbischof von Mainz, der von Trier und der von Köln. Und 4 weltlichen Kurfürsten, dem König von Böhmen, dem Pfalzgraf bei Rhein, dem Herzog von Sachsen und dem Markgraf von Brandenburg. Die kleinen späteren Veränderungen in diesem Gefüge würden an dieser Stelle etwas zu weit führen, das schenken wir uns mal. Dieses Kollegium wählte sodann einen adligen Kandidaten zum sogenannten römischen König. Darin könnte man gewissermaßen einen Zwischenschritt hin zum Kaiserthron sehen. Der Kaiserdom St. Bartholomäus war der geeignete Ort für diesen ganzen Vorgang. Zuvor hatten sich die Kurfürsten bereits im Römer versammelt, um ihre zeremoniellen Gewänder anzulegen, und die Kirchenglocken der Stadt läuteten, um den Wahltag zu kennzeichnen.
Insgesamt war das alles also schon auch sehr von einem kirchlichen Zeremoniell geprägt, also ritualisiert sozusagen.
Exakt. In der Wahlkapelle des Kaiserdoms fand dann auch die eigentliche Proklamation statt. Nach seiner Eidesleistung führte der Erwählte tatsächlich den Titel römischer König und war erwählter, aber eben noch nicht gekrönter Kaiser.
Das erfolgte dann eben in einem separaten Akt, der schon ein großes Stück öffentlicher war. Aus Nürnberg und Aachen wurden die sogenannten Reichskleinodien, also insbesondere Reichsapfel, Zepter und Schwert herbeigeholt, die der Gewählte wiederum im Kaiserdom in Empfang nahm. Dem ging schon mal eine sehr öffentlichkeitswirksame Prozession verschiedener Würdenträger durch die Stadt voraus. Nach allerhand Ritualen und nicht zuletzt auch einer Salbung verließ nun der neue Kaiser die Kirche und begab sich zum Ort des Krönungsmahls, wobei sich irgendwann der Römer als entsprechend gut geeignete Örtlichkeit herauskristallisierte. Man denke an den Kaisersaal. Es gab aber nicht gleich etwas zu essen, also die Stärkung musste zumeist noch ein wenig auf sich warten, denn zunächst einmal stand der neue Herrscher in vollem Ornat auf dem Balkon und nahm den ersten Jubel der Bevölkerung entgegen.
Und diese Lobhudelei geschah sicherlich ein Stück weit freiwillig, allerdings wurde die Stimmung durchaus auch bestellt. Das Dokument, aus dem du eingangs vorgelesen hast, ist schließlich nichts anderes als eine direkte Anordnung, dass man sich jetzt mal ordentlich zu freuen habe. Hättest du die Güte, da nochmal den Schluss draus vorzulesen?
Als wird allen anbefohlen, dass sie am besagten 14. Morgens auf dem Römerberg erscheinen und die gewöhnliche Huldigungspflicht ablegen.
So nämlich. Und so zogen die Wahl und insbesondere die Krönung eines neuen Kaisers in Frankfurt durchaus sehr ausgelassene Stimmung auf dem Römerberg und anderswo in der Stadt nach sich. Aber wer nicht von selbst drauf kam, bekam doch etwas Starthilfe mit seiner Begeisterung.
Einen gewissermaßen krönenden Abschluss gab es dann noch einmal ein paar Tage später mit der offiziellen Huldigung. Darauf bezieht sich auch die eben vorgelesene Anordnung im engeren Sinne. Getrennt nach 14 Stadtquartieren und jeweils mit einem Fahnenträger versehen, versammelten sich die Frankfurter Bürger auf dem Römerberg und bejubelten den neuen Kaiser.
Ja, schön. Aber Fußballmannschaften machen sich auf dem Balkon auch ganz gut. Vielleicht ja nächstes Jahr nach der WM der Frauen.
Oder mal wieder nach einem schönen DFB-Pokalsieg von der Eintracht, gell?
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Häppchens angelangt. Ja, Mensch Alex, heute ein bisschen kurz und knackig, aber was sind deine Gedanken vielleicht noch zu dem Thema so aus der heutigen Sicht?
Ja, ich sag mal, gerade diese Orte wie der Kaiserdom oder der Römer sind ja bis heute Wahrzeichen der Stadt Frankfurt und ja, sind quasi so ein bisschen dieser alte Glanz, der Stadt ja immer noch anhaftet, was ja immer mal so ein bisschen untergeht, weil man ja immer so die Skyline im Blick hat und diese heute höchsten Gebäude, das waren ja damals durchaus andere. Und ja, wenn man dann ganz genau hinschaut, ich meine, Frankfurt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich enorm zerstört. Es wurde sehr, sehr viel wieder aufgebaut. Ja, von diesem alten Frankfurt ist weniger übrig geblieben, als man sich das wünschen würde. Aber natürlich kann man sich auch an vielen, vielen Stellen noch so einen kleinen Eindruck davon holen. Ja, vielleicht an dieser Stelle eine kleine Empfehlung, sich vielleicht mal wieder ins Historische Museum in Frankfurt zu begeben. Auch da spielt dieses Thema Kaiserkrönung und ja, Kaiserstadt Frankfurt eine große Rolle. Felix, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich denke, es ist vor allem auch nochmal zu erwähnen, dass die FrankfurterInnen es ja auch eine ganze Zeit lang gewöhnt waren, gewissermaßen erste Geige zu spielen in diesem politischen Kontext in Frankfurt in Deutschland. Und es ist natürlich insofern auch nochmal interessant zu bemerken, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus auch die Frage war, ob nicht Frankfurt Bundeshauptstadt werden könnte, also des westdeutschen Staates. Und dass es sicherlich auch eine herbe Enttäuschung war, also ganz massiv, nicht nur in der konkreten Situation, sondern auch mit dem historischen Kontext, dass man es eben dann nicht wurde. Und man hatte ja bekanntermaßen schon angefangen, ein Parlament zu bauen, etc. etc. Also ich denke schon, dass dieses Frankfurter Selbstverständnis, dass man also in der ersten Reihe mitzuspielen habe, dass das gerade eben auch durch diesen Vorgang mit Wahl und Krönung von Königen und Kaisern eben auch sehr ja massiv auf das Selbstbewusstsein abgefärbt hat. So wollen wir es vielleicht mal formulieren.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir diese kleine Folge gemacht haben, denn es ist so eine kleine gute Ergänzung auch zu unserer Reichskammergerichtsfolge, die wir ja gebracht haben, weil es so ein bisschen auch in diesem Kontext steht und wieder so ein kleines Mosaiksteinchen in ja unserem schönen großen History-Mosaik darstellt. Wir werden natürlich, wie immer, auch zu dieser Folge ein bisschen Bildmaterial auf unserem Insta-Kanal history-podcast zur Verfügung stellen. Und da sind wir natürlich auch stets erreichbar, wie auch per Mail an kontakt@history.de.
Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns.
Über jedwedes Feedback und natürlich über gute Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
Das hilft uns tatsächlich sehr und stärkt unsere Reichweite und Sichtbarkeit. Und nun bleibt uns eigentlich nur noch eines zu sagen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich fehlt noch ein ganz wichtiger Hinweis, wo ihr unseren Podcast auch hören könnt. Nämlich auf unserer Website, die da lautet, lieber Felix.
www.history.de.
Das wäre jetzt irgendwie keine vollständige Folge für mich gewesen, wenn du das jetzt nicht noch gesagt hättest.
Ich habe auch gerade kurz gezuckt, aber ich wollte mich jetzt nicht so in deinem Satz willkommen heißen.
Nee, also ich hätte das jetzt alles nicht fertig sprechen können, ohne diesen klangvollen, dieses klangvolle Stimmchen irgendwie in meinem Ohr zu haben.
Da haben wir doch beide gewonnen jetzt.
In diesem Sinne haben wir beide gewonnen und ihr auch. Macht's also schön gut, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal bei History.
Dem Hessischen Geschichtspodcast.
Und tschüss.
Und tschüss.
Demnach der allerdurchlauchigste, großmächtigste.
Jetzt nochmal, sorry. Es heißt doch der durchlauchtigste, nicht der durchlauchigste.
Lauch. Das lassen wir drin.
Ich frag ja nur mal, weil du hast es jetzt zum dritten Mal mit so einem Selbstbewusstsein vorgetragen. Ich habe mich gar nicht getraut, aber.
Das lassen wir drin als Outtake.
Der durchlauchigste.
Oh Gott, die Hitze hat mir das Hirn weggebraten.